wozu gibt es Sterne? Unsere Hotels werden ja eingeteilt nach verschiedenen Kategorien und dann gibt es 2-Sterne-Hotels, 3-Sterne-Hotels. Wer hat schon mal in einem 3-Sterne-Hotel übernachtet? Mal Hand hoch bitte. Ja, und wer hat schon mal in einem 4-Sterne-Hotel übernachtet? Das ist etwas teurer. Und wer hat schon mal in einem 1000-Sterne-Hotel übernachtet? Das ist unter freiem Himmel. Ich bin davon überzeugt, dass die Sterne nicht nur deswegen da sind, damit wir unsere Hotels entsprechend nach Kategorien einteilen können. Sie haben noch einen ganz anderen Zweck. Und über diesen Zweck wollen wir heute Abend ein Stück weit nachdenken. Eine Antwort finden wir in dem bekannten Psalm 19. Und da heißt es: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Es ist keine Sprache noch Rede, da man ihre Stimme höre. Ihre Schnur geht aus in alle Lande und ihre Rede an der Welt Ende. Er hat der Sonne eine Hütte an ihnen gemacht und dieselbe geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen den Weg. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende und bleibt nichts verborgen vor ihrer Hitze. Soweit der biblische Text über die Sterne. Wenn wir hier das Wort lesen, die Himmel erzählen die Ehre Gottes, dann steht dort im hebräischen Grundtext ein Wort Shamayim. Das ist ein Wort in der Pluralform. Und Shamayim ist mehrdeutig. Shamayim muss man wissen, in welchem Zusammenhang es gebraucht wird. Shamayim kann sein der Lufthimmel, wo sich die Vögel bewegen. Shamayim kann auch sein der Sternenhimmel. Und Shamayim kann auch sein die Wohnstadt Gottes. Immer aus dem Textzusammenhang ergibt sich, was gerade gemeint ist. In diesem Textzusammenhang ist es eindeutig, hier ist Shamayim der Himmel, es ist gemeint der Lufthimmel, der Sternenhimmel, wo wir die Sterne sehen in der Nacht. Also Psalm 19 beschreibt uns etwas über die Sterne, über den Sternenhimmel. Und da tauchen ein paar Fragen auf die ich eingehen möchte. Die erste Frage, die sich da so stellt für uns als denkende Menschen, wie viele Sterne gibt es eigentlich? Als Gott mit Abraham im Gespräch ist, da sagt er, siehe gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, also soll dein Same sein. In der Geschichte der Menschheit haben die Menschen immer wieder zum Himmel geschaut und auch die Sterne gezählt. Über mehrere Jahrtausende hinweg war man fest davon überzeugt, dass es etwa 3000 Sterne gibt. Wer gute Augen hat und scharf sehen kann, der kommt so auf etwa 3000 Sterne, die so über unserem Himmelsgewölbe zu erkennen sind. Wenn wir jetzt noch die andere Hemisphäre dazu nehmen, die südliche Hemisphäre, dann kommen wir so etwa auf 6000 Sterne. Aber nehmen wir erstmal nur die, die wir so von unserem Blickpunkt sehen können. Es ist egal, an welcher Stelle der Erde man steht, auf dem Himmelsgewölbe kann man mit bloßem Auge etwa 3000 Sterne sehen. Diese Zahl hat sich schlagartig geändert, als Galileo Galilei zum ersten Mal ein selbstgebasteltes Fernrohr nahm und damit gen Himmel schaute. Und er war erstaunt darüber, was er sah. Und er beschrieb das in seinem wissenschaftlichen Werk Sidereus Nuncius. Und ich zitiere aus diesem Werk, wo er das beschreibt, diese neue Erkenntnis. Es ist wirklich etwas Großes zu der zahlreichen Menge von Fixsternen, die mit unserem natürlichen Vermögen bis zum heutigen Tage wahrgenommen werden konnten, unzählige andere hinzuzufügen und offen vor Augen zu stellen, die vorher niemals gesehen worden sind und die alten, bekannten um mehr als die zehnfache Menge übersteigen. Plötzlich konnte man eine zehnfach größere Sternenmenge sehen. Nicht mehr 3000, sondern jetzt plötzlich 30.000 Sterne. Das war natürlich eine gewaltige Steigerung. Dann wurden später größere Teleskope gebaut und im Jahre 1862 haben zwei bekannte Astronomen, Orgelander und Schönfeld, sich überlegt, wir wollen einmal jetzt mit den großen Teleskopen einmal zählen, wie viele Sterne es überhaupt gibt. Und sie haben das ganze Himmelsgewölbe durchmustert und sie kamen auf die Zahl 324.198 Sterne. Also nochmal ganz grob ein Faktor 10. 3.000, 30.000, 300.000. Eine gewaltige Steigerung. Wenn wir heute mit noch moderneren Geräten unsere Milchstraße uns ansehen, zu der wir auch gehören, und das ist das große weiße Band, was wir am Himmel sehen, und auch alle einzelnen Sterne, die wir sehen, sie gehören alle, bis auf drei Ausnahmen, alle zu dieser Milchstraße oder zu dieser Galaxie, wie wir sagen. Diese Galaxie hat etwa 200 Milliarden einzelner Sterne. Nur diese Galaxie, zu der wir gehören. 200 Milliarden Einzelsterne. Wenn man die zählen wollte, taucht die Frage auf, wie lange müssen wir daran zählen? Nehmen wir einmal an, wir würden von der Geburt bis zum Tod nichts anderes tun, als nur Sterne zählen. Und auch nicht schlafen. Und nehmen wir noch an, wir würden 100 Jahre alt werden und wir würden in einer Sekunde drei Sterne zählen. Wie weit kämen wir wohl? Nun, wir würden gerade 5% der Sterne gezählt haben von unserer Milchstraße, zu der wir gehören. Ist das nun die einzige Milchstraße, die es hier gibt? Von unserer nördlichen Halbkugel können wir noch eine andere Galaxie beobachten, das ist der Andromeda-Nebel. Der besteht auch aus genauso vielen einzelnen Sternen, nämlich auch so 100 bis 200 Milliarden einzelner Sterne. Dieser Andromeda-Nebel ist 2,3 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Obwohl das so viele Sterne sind, erscheint diese ganze Galaxie für uns nur als ein ganz kleines, dünnes Lichtpünktchen am Sternenhimmel. Aber es ist eine ganze, komplette Galaxie. Und wenn wir zur südlichen Halbkugel gehen, dann sehen wir dort mit bloßem Auge noch zwei andere Galaxien, auch kleine Sterne, eine kleine Sternengruppe mit bloßem Auge. Das ist die kleine und die große Magellansche Wolke. Nun haben wir schon vier Galaxien. Ist das alles? Gibt es mehr? Die heutige Durchmusterung des Sternenhimmels hat ergeben, dass es nicht nur einige Galaxien gibt, auch nicht 100 oder 1000, sondern einige 100 Milliarden einzelner Galaxien. Ja, vielleicht sogar einige Billionen solcher Galaxien. Eine unvorstellbar große Zahl von Galaxien und wenn man die einzelnen Sterne ausrechnet, eine unvorstellbar große Zahl. Und zu den neuesten Erkenntnissen der Astronomie gehört, dass manche Galaxien zusammengefasst sind zu Clustern, wie wir das so sagen, zu Haufen. Aber nun muss man sich vorstellen, ein solcher Haufen hat eine unvorstellbare Größe, nämlich der ist 65 Milliarden Lichtjahre im Durchmesser. Dabei muss man noch wissen, dass ein Lichtjahr 9,4 Billionen Kilometer sind. Also unvorstellbare Ausmaße. Und wir haben den Eindruck, hier hat Gott in den größten Weiten des Universums die Milchstraßen noch zusammengepackt, sodass sie hier als ein ganz kleines Pünktchen mit riesigen Fernrohren noch entdeckt werden, damit wir sehen, in allergrößter Ferne ist immer noch etwas von der Schöpferherrlichkeit Gottes zu sehen. Unvorstellbar, wenn wir dort hineinschauen in diesen riesigen Weltenraum. Aber wie viele Sterne sind das nun, wenn man alles zusammennimmt, alle Sterne, die wir da sehen? Dann kommen wir auf eine Zahl, die wir nur noch mathematisch ausdrücken können mit 10 hoch 25. Das ist eine 1 mit 25 Nullen daran. Können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Das kann nun kein Mensch mehr zählen. Aber vielleicht schafft das ja ein Computer. Wir leben ja im Computerzeitalter und ich sehe immer mehr, wie selbst in den Kinderzimmern schon Computer stehen. Aber nehmen wir den schnellsten Computer, den wir haben, der wirklich mit großer Geschwindigkeit arbeitet. Solche Computer schaffen etwa 10 Milliarden Rechenoperationen in einer einzigen Sekunde. Das ist ein schnelles Ding. Und die werden noch schneller. Wenn wir so einen Computer einsetzen würden zum Sternezählen, wie lange würde der wohl benötigen, bis er die Sterne einmal durchgezählt hat? Nur zählen, weiter nichts. In einer Sekunde schafft er 10 Milliarden Sterne. In der zweiten Sekunde wie viel? Ihr wisst das in der ersten. 20 Milliarden. Und in der dritten Sekunde hat er schon 30 Milliarden Sterne gezählt. Wie lange wird der wohl brauchen, bis er alle Sterne durchgezählt hat? Er will das mal zurufen von den jungen Leuten. Wie lange muss der rechnen, bis der nur mal die Sterne durchgezählt hat? Bis er kaputt ist, das ist eine gute Antwort. Finde ich ganz prima. Ein Computer hat eine Standzeit heute von etwa 5 Jahren, das ist schon sehr viel. Dann sind die veraltet, dann werden sie weggeworfen. Dieser Computer müsste 30 Millionen Jahre zählen. Dann hätte er nur diese Zahl durchgezählt. So staunlich, was die Bibel uns sagt über die Zahl der Sterne. In Jeremia 33, Vers 22 lesen wir, wie man des Himmels her nicht zählen, noch den Sand messen kann. Hier sagt uns Gott, niemand kann diese Sterne zählen, niemand. Selbst mit den schnellsten Computern schaffen wir das nicht. Und ich stelle mir mal vor, so ein Gespräch, das der Jeremia gehabt hat, vielleicht mit einem damals ganz modernen Wissenschaftler, einem Astronomen der damaligen Zeit, der auf der Höhe der damaligen Erkenntnis war, als der Jeremia geschrieben hat, die Zahl der Sterne ist unzählbar, so viel wie der Sand am Meer. Niemand wird das je zählen können. Ich kann mir vorstellen, der Astronom hat sofort gesagt, also nun Jeremia, sei mal vorsichtig, du kannst vielleicht Ziegen melken und sonst was tun und Acker bestellen, aber du hast keine Ahnung von Astronomie. Wir sitzen den ganzen Abend auf dem Rücken und schauen uns die Sterne an, wir zählen, dass wir wissen genau, wie viele Sterne es gibt. Höchstens 3000 Sterne. Ich gebe dir einen guten wissenschaftlichen Rat. Schreibe 3000 und dann liegst du auf der sicheren Seite. Dann bist du wissenschaftlich topfit. Naja, sagte Jeremia, kann ja sein, dass das eure Erkenntnis ist. Ich würde das ja auch schreiben, aber lieber Astronom, ich habe eine andere Informationsquelle. Ich gebe zu, nicht ein Semester Astronomie studiert, aber ich kenne den, der sie gemacht hat. Und der muss ja wissen. Und er hat mir gesagt, die Zahl der Sterne ist unzählbar. Niemals wird das jemals jemand zählen können. Ich schreibe das so, ich lasse es dabei. Und das ist erstaunlich für uns, das können wir lernen, jetzt erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts haben wir herausgefunden, dass die Zahl so unermesslich groß ist, dass wir wirklich behaupten können, niemals werden wir in der Lage sein, die Sterne zu zählen. Wir tun gut daran, der Bibel wirklich in allem zu glauben, was dort steht. Es ist die Botschaft des lebendigen Gottes an uns, was er uns dort mitgeteilt hat. Und wir tun gut daran, wirklich jeden einzelnen Satz zu glauben. Gott weiß es doch besser, als wir das wissen. Und so bin ich dankbar, dass ich so viel Information habe in diesem Wort und ich kann mich darauf verlassen. Und wenn ich es heute noch nicht verstehen kann, vielleicht in 10 Jahren, in 20 Jahren oder sonst etwas. Und manchmal lässt sich Gott viel Zeit, bis wir das als Menschen auch herausgefunden haben. In diesem Falle, von der Schöpfung angefangen bis zum Ende des 20. Jahrtausends, des 20. Jahrhunderts, haben wir Zeit gebraucht, um das herauszufinden, was Gott hier in einem Satz mitteilt. Erstaunlich. Gott hat viel Zeit. Und er hat auch Geduld, bis wir dahinter kommen. Aber ich staune, gerade uns ist das geschenkt, dass wir heute diese Erkenntnis haben. Und noch etwas erstaunt mich, wenn ich die Bibel lese, da steht im Psalm 147, Vers 4, er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Was muss das für ein Gott sein, der so viele Sterne zählen kann und sie alle mit einem Namen versehen hat? Da kommt kein Name doppelt vor. Jeder Stern hat bei ihm einen Namen. Wie viel mehr bei uns? Diese paar Milliarden Menschen, die auf der Erde leben, die 6 Milliarden Menschen, ist doch ein Klacks für ihn. Da kennt er doch jeden. Jeden einzelnen von uns. Ich bin voll erkannt von ihm. Das ist gut so. Einer ist da, der versteht mich von ganzem Herzen, von allem, jeden Gedanken, den ich denke. Ob gut oder böse, alles. Er weiß alles. Von einem bin ich ganz verstanden. Und das gilt auch für uns alle. Er ist da, er weiß um jeden von uns. Jede Sorge, jede Not, alles, was uns bewegt, alles ist bei ihm vorhanden. In Jesaja 40, Vers 26, da lesen wir, hebet eure Augen in die Höhe und sehet, wer hat solche Dinge geschaffen? und führt ihr Heer bei der Zahl heraus. Er ruft sie alle mit Namen. Sein Vermögen und seine Kraft ist so groß, dass ihm nicht an einem fehle. Nicht einen einzigen Stern übersieht er. Nicht einen. Auch nicht einen Menschen. Und was braucht Gott dazu? Weder Computer, noch Fernrohre, noch Zeit. In einem Nu schafft er das. Kein Problem für ihn. Er ist wirklich allmächtig. Und Psalm 8 lesen wir den Bezug zu uns. Da steht, wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, und dass du dich seiner annimmst? Er will sich unser annehmen. Das ist die große Botschaft, die uns die Bibel sagt. Jeder einzelne von uns ist ihm unvorstellbar wichtig, viel wichtiger als all die Sterne. Jeder von uns ist bei ihm auf der Prioritätenliste ganz oben. Er ist in höchstem Maße an uns interessiert. Und mehr noch, er ist daran interessiert, dass wir eine Ewigkeit bei ihm sein werden. Ich komme darauf noch mehr zurück. Wie trostlos sind die Gedanken der Menschen, wenn sie über das Weltall philosophieren. So schreibt ein Evolutionstheoretiker, das Weltall ist taub für unsere Freudentänze wie auch für unsere Klagelieder. Und niemand dürfte es da draußen in den unendlichen Weiten des Kosmos bedauern, wenn eine Spezies ihr Projekt einer Selbstausrottung beendet. Es tut mir leid, diesen Ausblick aus der Untersuchung der Evolution unseres Denkens eröffnen zu müssen. Das ist das, was dabei herumkommt, wenn wir von der Evolution das Ganze denken. Ein Gedanke, der wissenschaftlich überhaupt nicht mehr haltbar ist in unserer Zeit. Wir wissen, dass Information eine geistige Größe ist und dadurch ist die ganze Information entstanden durch geistige durch Einsatz von Intelligenz. Auch die Information in unseren DNS-Molekülen und unserem Körper. Alles ist durch Intelligenz geschaffen. Materie kann das nicht hervorbringen, das wissen wir aus den Sätzen der Information. Es braucht immer einen geistigen Urheber für jede Information. Diese Evolution kennt nur Materie und Energie. Materie und Energie können keine Informationen erzeugen. Und darum ist dieser ganze Grundgedanke völlig falsch. Ich war jetzt in den USA gewesen, habe an vielen Universitäten gesprochen, habe das dort gesagt, den Professoren, dass wir von den Sätzen der Information ganz klar schließen können, weil es Naturgesetze sind, dass eine Evolution völlig auszuschließen ist. Da stand ein Chemieprofessor auf, staunte, er sagte, sowas ist seit der Zeit von Thomas von Aquin nie wieder gesagt worden. Er war ganz erstaunt. Und so dürfen wir einfach glauben, auch von der Bibel her, diese Evolution ist ein völlig unannehmbares System, weil es wissenschaftlich falsch ist. Wenn wir die Sterne uns anschauen, kommen wir zu den Sternen zurück, dann sehen wir, dass sie sehr, sehr unterschiedlich sind. Da ist keiner dem anderen gleich. Das tut Gott einfach nicht. Er hat sie sehr, sehr unterschiedlich gemacht. Der nächste Stern zur Erde ist der Proxima Centauri, der ist 4,28 Lichtjahre entfernt von der Erde. Und das weiteste Objekt, das wir zurzeit kennen, ist der Quasar PKS 2000-330. Der ist 13 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Unvorstellbare Weiten, für uns überhaupt nicht mehr greifbar, fassbar. Das können wir nur noch mathematisch errechnen. Vielleicht sind sie in Wirklichkeit noch viel weiter entfernt. Der Schöpfer hat alles mit Sternen ausgefüllt. Der Stern mit der größten scheinbaren Helligkeit ist der Sirius. Und der Stern mit der größten absoluten Helligkeit, die wir kennen, das wird unterschieden in der Astronomie, das ist der Stern Eta Carinae. Und Eta Carinae ist 4 Millionen Mal heller als unsere Sonne. 4 Millionen Mal heller. Wenn Eta Carinae an dieser Stelle stehen würde, wo unsere Sonne steht, würde hier alles verbrennen. Ein Glück, dass der Schöpfer den weit draußen im Universum postiert hat. Aber dass wir sehen, er macht sehr, sehr unterschiedliche Sterne. Der größte Stern, den wir kennen, ist Alpha Herculis. Der hat einen Durchmesser von 200 50 Milliarden Kilometern. Dieser eine Stern ist so groß, dass wir unser Planetensystem mit den Bahnen einschließlich des Pluto 21 Mal nebeneinander legen könnten und das alles hätte Platz in einem einzigen Stern. Unvorstellbar, wenn wir uns mit der Schöpfung näher beschäftigen. Und Paulus sagt uns das auch im Neuen Testament über die Sterne in 1. Korinther 15, Vers 41. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond. Einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern übertrifft den anderen an Glanz. Damit will er uns sagen, dass es keinen Stern gibt, den es in der Form, in der Größe, mit der Masse, mit der Anziehungskraft, mit der chemischen Zusammensetzung noch einmal gibt. Sie sind alle voneinander unterschieden. Keiner ist dem anderen gleich. Und das gilt auch für jede Schneeflocke. Keine Schneeflocke hat eine Wiederholung. Sie sind alle unterschiedlich. Und Gott weiß alles um jede einzelne. Die vor 1000 Jahren irgendwo gefallen ist auf dem Himalaya oder so, er weiß die Form, die Größe, wann sie geschmolzen ist, wann sie gefallen ist. Alle Dinge weiß er. Alle Information ist bei unserem Schöpfer. Und er liebt die Unterschiedlichkeit und darum sind wir auch alle unterschiedlich. Keiner ist dem anderen gleich. Keiner sieht aus wie der andere. Er liebt die Vielfalt. Wozu gibt es nun die Sterne? In 1. Mose 1, Vers 14 bis 19, da lesen wir etwas über die Frage, wozu gibt es Sterne? Da heißt es, und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Und es ward also. Und Gott machte zwei große Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten und um zu herrschen am Tage und in der Nacht und das Licht von der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war, und es ward Abend und es ward Morgen, vierter Tag. Hier wird uns etwas ganz Grundlegendes gesagt. Die Sterne sind dazu da, dass sie ihr Licht geben, um auf die Erde zu scheinen. Noch genauer, sie sind gedacht für uns Menschen. Gott hat die Sterne geschaffen, nur zu dem einen Zweck, zu dem Hauptzweck für uns Menschen. Damit sie uns die Energie geben, das in besonderer Weise an die Sonne gedacht. Wir leben alle von der Energie der Sonne. Das ist lebensnotwendig für uns. Und wir leben davon, dass sie uns das Licht senden. Aber wir kommen gleich noch auf einen anderen Punkt, warum wir die Sterne noch haben. Die Botschaft ist die, dass die Sterne uns etwas sagen wollen. Die Sterne haben für uns eine Botschaft. Zwei Fragen ergeben sich dabei. Wie verkündigen die Sterne? Und zweite Frage, was verkündigen sie? Zunächst die Wie-Frage. Wie verkündigen die Sterne? Gott hätte riesige Lautsprecher anbringen können in unserem Universum und hätte dort die Botschaft verkündigen können. Mit riesigen Lautsprechern, mit gewaltigen Lautstärken, niemand hätte das abschalten können und so hätten wir ständig diese Berauschung. Das hat Gott nicht getan. Er hat sich anders entschieden. Er hat die Sterne gesetzt und sie verkündigen lautlos mit null Ton. Ohne Stimme. ohne Sprache. In Vers 4, Psalm 19, da lesen wir, es ist keine Sprache noch Rede, da man nicht ihre Stimme höre. Das heißt, überall auf der ganzen Erde, von jedem beliebigen Punkt der Erde aus, können wir die Botschaft der Sterne wahrnehmen. Ob am Nordpol, am Südpol, am Äquator, überall. Überall haben wir diese Botschaft der Sterne. Und darum heißt es, da ist keine Sprache, kein Wort, unhörbar bleibt ihre Stimme. Die Bibel spricht von einer Stimme, die unhörbar ist. Paulus greift den Gedanken auf in Römer 19, in Römer 10, Vers 18, wo er Bezug nimmt zu Psalm 19, Vers 5. Haben sie es nicht alle gehört? Wohl, es ist ja in alle Lande ausgegangen ihr Schall und ihr Wort bis an der Welt Ende. Diese Botschaft der Sterne ist überall wahrnehmbar, von jedem Punkt der Erde aus und auch für jeden Menschen, egal ob wir Nobelpreisträger sind oder Analphabet, egal auf welchem Erdteil wir leben, in welcher Stadt, überall. Das ist der Wille Gottes. Und darum lesen wir im Psalm 19, Vers 5, ihre Schnur geht aus in alle Lande und ihre Rede an der Welt Ende. Überall. Wir sind nicht ausgenommen von dieser Botschaft. Und darum wollen wir uns diese Botschaft näher ansehen. Gott sendet mit einem Code, den niemand löschen kann. Ein Computerprogramm können wir löschen. Da sagen wir, delete, dann ist das weg. Einen Brief können wir verbrennen. Vielleicht machen wir das manchmal mit einer Rechnung, wenn wir die loswerden wollen. Aber wir werden bald eine Mahnung bekommen. Das wird uns nicht weiterhelfen. Die Botschaft Gottes in den Sternen kann niemand abschalten. Albanien hat sich zu kommunistischer Zeit gerühmt, das erste atheistische Land der Welt zu sein. Aber die nie durfte eine Bibel eingeführt werden. Aber die Botschaft der Sterne konnten sie nicht abschalten. Jede Nacht war das da. Und die Botschaft, die Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann. Welche Botschaft steckt in den Sternen? Die Antwort finden wir in Römer 1, Vers 19 bis 21. Und da heißt es, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott noch ihm gedankt, sondern haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Dieser Text zeigt uns, dass wir aus der Botschaft der Schöpfung entnehmen können, dass ein Gott sein muss. Das ist ein Gottesbeweis. Die Philosophen streiten sich darum, ob es einen Gottesbeweis gibt. Hier haben wir ihn. Gott zeigt uns unmissverständlich, dass die Sterne uns zeigen, es muss ein Gott sein. Und er muss auch ewig sein. Aus den Werken der Schöpfung kann man das erschließen. Wie macht man das? Wie erschließt man das? Ich hielt neulich einen Vortrag an einer Universität und erklärte, wie in den DNS-Molekülen die Information einen Urheber braucht, einen intelligenten Urheber. Und da sagte eine Studentin hinterher, sie meldete sich und sagte, naja, sagte sie, Sie wollen damit sagen, dass diese Information einen Schöpfer braucht, einen Gott. Aber woher hat denn Gott die Information? Eine dolle Frage, eine kluge Frage. Wo hat denn Gott die Information her? Dann habe ich ihr das so erklärt. Ich habe gesagt, wissen Sie es so, Gott braucht nur so viel Information, um die Information in den DNS-Molekülen unseren Zellen zu schreiben. Von wem hat er die her? Nur von einem Übergott. Ganz einfach. Einer, der da drüber ist. Ja, und wo hat dieser Übergott die Information her? Naja, von einem Übergott. Ja, aber wo hat der Übergott die Information her? Na, von einem Übergott. Und der? Naja, von einem Übergott. Wie viele Götter brauchen wir? Unendlich viele. Wir brauchen unendlich viele Götter, damit das funktioniert. Da habe ich gesagt, sehen Sie, und die Bibel sagt uns, es ist nur ein Gott. Ich sage, nun denken Sie mal ganz scharf, was ist die Denkkonsequenz dann, wenn es nur einen Gott gibt? Wie intelligent muss der sein? Unendlich. Unendlich intelligent. Ganz klar. Er muss unendlich intelligent sein. Das ist eine Denkkonsequenz. Hat mit der Bibel noch gar nichts zu tun. Das können wir aus den Werken ablesen, dass er unendlich intelligent sein muss. Das heißt, er muss wissen von jedem einzelnen Atom im gesamten Universum, was das gerade macht, welchen Druck es dort gibt, welche Temperatur, alles. Er muss wissen, wie eine Schneeflocke ausgesehen hat, die im vorigen Jahr gefallen ist, vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren. Jeder Einzelne. Er muss wissen, wann sie entstanden ist, wann sie gefallen ist, wie sie aussieht. Er muss alles wissen. Es gibt keine Frage, die er nicht beantworten kann. Das muss er sagen vom Augenblick. Er muss sagen, was gestern war, was vorgestern war, vor 1000 Jahren. Aber er muss auch sagen können, denn wenn wir ihm die Frage stellen, was wird morgen sein, was wird übermorgen sein oder in 100 Jahren, muss er es auch beantworten, wenn er unendlich intelligent ist. Und da er unendlich intelligent ist, weiß er das natürlich. Was ist die Denkkonsequenz? Wenn er unendlich intelligent ist, dann muss er auch ewig sein. Ich habe lange darüber nachgedacht, warum steht hier im Römerbrief, seine ewige Kraft können wir aus den Werken der Schöpfung erkennen. Diese Studentin hat mir die Frage auf den Mund gelegt und dann habe ich darüber nachgedacht. Das ist ganz einfach. Wenn er unendlich intelligent ist, muss er gleichzeitig auch ewig sein, sonst funktioniert das nicht. Und er ist ewig. Wenn wir in der Bibel nachschlagen, er ist ewig. Da wird uns das gesagt. Sein ewiger Gott. Alles, was wir in dieser Welt sehen, hat einen Anfang. Dieses Glas Wasser, das man mir gerade hat einen Anfang. Es ist mal irgendwann hergestellt worden. Diese Uhr ist mal irgendwann hergestellt worden. Sie hat einen Anfang. Alles, was wir haben in dieser Welt, hat einen Anfang. Was einen Anfang hat, auch dieser Stift. Was ist die Denkkonsequenz? Er muss einen Urheber haben. Dieses Universum hat einen Anfang gehabt. Also muss es einen Urheber haben. Muss. Unbedingt. Das ist eine Denkkonsequenz, eine wissenschaftliche Denkkonsequenz. Er muss einen Urheber haben. Wie ist das aber mit Gott? Braucht Gott auch einen Urheber? Nein. Er ist ewig, haben wir eben erkannt. Wer ewig ist, hat keinen Anfang. Darum braucht er auch keinen Urheber. Und darum ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist immer da. Das ist das, was uns die Sterne zeigen, was uns die Botschaft der Schöpfung lehrt, dass wir das erkennen, dass ein Gott ist. Aller Atheismus hat keine Basis, überhaupt nicht, wissenschaftlich überhaupt nicht. Ein Blick zum Sternenhimmel gibt uns die klare Antwort. Wir müssen nur mitdenken. Und dazu möchte ich uns ermuntern, dass wir mitdenken, immer wieder neu mitdenken. Jetzt komme ich zu einer ganz wichtigen Frage. Wer hat denn die Sterne gemacht? Wer ist denn der Urheber der Sterne, wenn sie einen Anfang haben? Diese Antwort gibt uns die Bibel. Und das können wir aus den Werken der Schöpfung nicht erschließen. Und da lesen wir in Johannes 1 diese Antwort. Und da steht, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also erkennen wir erstmal hier, erster Schritt, alles, was wir sehen, alles, was wir wahrnehmen können in dieser Welt, ist durch das Wort gemacht. Ohne Ausnahme, alles. Die Sonne, die Sterne, die Galaxien, die Sternenhaufen, alles, was wir überhaupt in unserem Universum entdecken und was wir auf dieser Erde sehen, ist alles durch das Wort gemacht. Aber wer ist das Wort? Wenn wir weiterlesen, Johannes 1, Vers 10, da steht, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Den Satz müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Denn derjenige, der das alles gemacht hat, der war in dieser Welt, der war hier und er hat das gemacht. Wer ist dieser eine? Zurzeit leben 6 Milliarden Menschen auf dieser Erde. War das einer von den 6 Milliarden? Wer war das? Hier im Neuen Testament lesen wir weiter. Wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Das lesen wir dann, wenn wir weiterlesen im Johannesevangelium. Es war der Sohn Gottes, es war Jesus. Jesus ist der Urheber dieser Welt. Jesus hat diese Welt gemacht in 6 Tagen und nicht anders. Nicht durch einen Urknall, kein Big Bang. Hier war einer am Werk, der dieses Vermögen hat, Materie zu schaffen aus dem Nichts, der den Befehl gibt und dann war das da. Eine unvorstellbare Macht, die dahinter steckt. Und er ist genauso ausgerüstet mit unendlicher Intelligenz. Und darum steht im Kolosserbrief, können wir da lesen, Kapitel 2, Vers 3, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Er hat alle Kraft und alle Weisheit, um das alles zu machen, was wir sehen. Was wir noch lange nicht verstanden haben. Wir wissen noch nicht mal, wie eine Photosynthese funktioniert. Alles ist das Werk des Herrn Jesus. Unglaublich. Unfassbar fast. Und jetzt komme ich zu einem Gedanken, da hält es mir den Atem an. Aber die Bibel erklärt uns das und sagt uns das. In der Astronomie gibt es ein wunderbares Zeichen, das hat man sehr gut gewählt für diese Erde. Diese Erde hat man als Symbol genommen, eine Kugel, und auf der Kugel ist ein Kreuz drauf. Ich finde, ein hervorragendes Symbol für unsere Erde. Die Erde mit einem Kreuz darauf. Warum das? Auf dieser Erde und nirgendwo anders stand das Kreuz von Golgatha. Und wer war das, der an diesem Kreuz war? Es war Jesus. Wer ist dieser Jesus? Es ist die Person, die alles gemacht hat. Die Person, die das ganze Universum geschaffen hat, all die Sterne. Die Bibel sagt uns, bei der Kreuzigung wurde die Sonne verfinstert. Es wurde dunkel. Was passiert, wenn die Sonne nicht mehr scheint, wenn es dunkel wird? Dann sieht man die Sterne. Wenn er sein Haupt noch heben konnte, dann sah er die Sterne, die er gemacht hat. Und er wusste, wie viel das sind. Er kennt jeden mit Namen. Das ist der Jesus. Er hat das alles gemacht. Und jetzt hängt er da am Kreuz und verblutet. Der Schöpfer selbst. Können wir das fassen? Das ist dieselbe Person. Dieselbe Person, die alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Niemand kann ihm irgendetwas wollen. Und er geht an ein Kreuz und stirbt und verblutet da. Was ist denn das eigentlich? Können wir das fassen? Das ist unvorstellbar. Das müssen wir uns einmal in unseren Kopf, in unser Herz hineingehen lassen, was da geschehen ist. Was ist dort wirklich passiert? Der Prophet Jesaja gibt uns Kenntnis darüber im Namen Gottes. Dort lesen wir in Jesaja 53, da wird prophetisch darauf hingewiesen, was dort geschehen ist. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeglicher sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Das war es. Der Herr warf alle Sünde auf diesen Jesus, auf den Schöpfer selbst. Und er ertrug es. Er hatte mit einem einzigen Wort diese all die Leute, die da gekommen waren, die Neugierigen, die Frommen und wer da alles sich versammelt hatte, mit einem Hauch des Mundes vernichten können. Es hätte genügt. Er hätte mit einem Wort vom Kreuz steigen können, ja, wortlos. Er hat die Macht gehabt. Und er hätte die ganze Menschheit, die da war und voller Sünde war, in einem Nu vernichten können. Er hätte alles machen können. Er hat die Macht dazu. Aber er hat es nicht getan. Er blieb am Kreuz. Der Sohn Gottes stirbt dort, einsam und verlassen, verspottet von den Menschen. Warum? Weil er uns lieb hat.
weil er uns in unserer Verdorbenheit, in unserer Verlorenheit sieht und sagt, diese Menschen, die kommen in die Hölle. Kein Ausweg, keine Chance, in den Himmel zu kommen. Ich werde durchhalten als Schöpfer. Ich bleibe am Kreuz und bezahle restlos den letzten Heller für die Sünde, sodass jeder dann kommen kann. Ich liebe diese Menschen über alles. Ich liebe sie. Ich möchte sie in meinem Himmel haben. Ich zahle alles, was möglich ist. Und sei es mit meinem Blut. Es gab keinen billigeren Preis. Er musste mit seinem Blut bezahlen, damit das möglich war. Und er tat es. Und das ist die Botschaft. Er tat es. Und darum gehe ich überall hin und predige diese Botschaft. Es ist die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Für alle Menschen. Wir brauchen ihn. Wir sind verlorene Leute, wenn wir ihn nicht haben. Wir brauchen ihn unbedingt. Wir marschieren geradeaus in die Hölle. Das ist das, was die Bibel uns sagt, wegen der Sünde. Wir brauchen ihn alle. Und darum die Botschaft auch der Sterne. Man kann sagen, was ist ihre Botschaft? Der Schöpfer hat das so gemacht, dass wir erkennen können, da ist ein Urheber, da ist ein Schöpfer, der das gemacht hat. Das können wir alle deutlich erschließen. Und dann müssen wir weiterdenken, ja, wer ist das? Und das erfahren wir aus der Bibel, das ist der Herr Jesus. Und was hat er gemacht? Er hat uns den Weg zum Himmel freigemacht. Wir haben vorhin gehört, Shamayim, das ist der Lufthimmel, das ist der Sternenhimmel, aber das ist die Wohnstadt Gottes. Und so können wir den Kreis schließen. Die Sterne sind dazu gemacht, um uns die Botschaft zu sagen vom Schöpfer. Und dass dieser Schöpfer für uns gestorben ist. Dass dieser Schöpfer uns liebt und dass wir in den Himmel kommen. Ganz kurz in einem Satz gesagt, die Sterne sind in dieser Fülle gemacht, damit wir in den Himmel kommen. Er hat ja alles dran getan, damit das möglich ist. Damit wir das erkennen. Damit wir rüberkommen, dass uns das vom Sockel bewegt. Dass wir nicht weiter schlafen an der Stelle, wo wir stehen in unserem Leben. Ich bin so dankbar, dass mir 1972 war der Tag in meinem Leben, da hat mich jemand wachgerüttelt und hat mir gesagt, die Botschaft, wo ich hingehe, wenn ich nicht mit Jesus lebe. Und diese Botschaft der Liebe, die auch mich gemeint hat. Und ich durfte Ja sagen zu diesem Herrn. Und seitdem gehe ich mit diesem Herrn und bin froh und dankbar, dass ich weiß, wohin ich gehe. Dass ich mit absoluter Sicherheit sage, wenn ich hier die Augen schließe, dann werde ich bei ihm sein, weil er das will, weil er am Kreuz war um meinetwillen. Das ist die Botschaft der Sterne. Das will sie uns auch sagen. Lautlos, immer wieder neu, dass wir das begreifen. Hielt irgendwo einen Vortrag, kommt hinterher eine junge Studentin auf mich zu. Jung, blühendes Leben, sprüht vor Gedanken und sie fragt, hat eine Frage und sie sagt, sagen Sie mir, wie wird der Himmel sein? Da staunte ich über die Frage, so eine junge Frau. Warum ist das Ihre interessante Frage? Ich dachte, vielleicht fragt sie, was werde ich mit meinem Studium machen? Habe ich Berufsaussichten? Wen soll ich heiraten? Alles solche Fragen. Nein, sie sagt, ich will von Ihnen heute wissen, wie es im Himmel ist. Und sie war so engagiert und so klar und da sagte sie, Sie brauchen mir nicht zu sagen über die Hölle. Ich habe Sartre gelesen und er hat gesagt, die Hölle ist ein furchtbarer Ort. Und der Sartre hat das so beschrieben, da sind Menschen, die sich nicht vertragen können, in einem Raum eingesperrt. Und die kommen nie mehr auseinander. Furchtbar. Und sie müssen eine Ewigkeit zusammen sein. Der Sartre hat das überhaupt noch nicht verstanden, was Hölle ist. Er müsste mal in die Bibel reingucken. Ein furchtbarer Ort ist das. Und dann sagt sie, aber sagen Sie jetzt bitte nicht über den Himmel, dass es Halleluja singen oder Gott loben. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, eine Ewigkeit da nun Gott zu loben. Wie soll ich das machen? Ich muss dir recht geben. Ich habe den schönen Chor gehört, wie die schön singen. Wenn ich nur 1% von dem singen könnte, was der Chor gesungen hat, so unmusikalisch wie ich bin. Und dann sollte ich mir vorstellen, eine Ewigkeit zu singen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich konnte das voll nachvollziehen, was diese Studentin sagte. Und dann habe ich gesagt, das ist es auch nicht. Nicht 10.000 Jahre auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen, wie das C.G. Jung sich vorgestellt hat. Die Ewigkeit bei Gott, der Himmel, ist ewige Gemeinschaft mit ihm zu haben, Freude zu haben, einen Ort zu erleben, in dem es keine Krankheit mehr gibt, keinen Tod, keine Feindschaft, wo die Liebe das Prägende ist. Und wo wir das, was wir tun werden, wir werden da nicht schlafen. Im Himmel gibt es nämlich keine Betten. Haben wir das gewusst? Keine Betten. Die Sonne wird ewig scheinen im Himmel, weil Jesus die Sonne ist. Die unvergängliche Sonne. Wir werden nie müde werden. Wir werden einen ganz anderen neuen Körper haben, den Auferstehungskörper. Der braucht keinen Schlaf mehr. Gibt auch viel zu tun. Freue mich schon darüber, was wir alles tun werden. Wir werden dort nie etwas für den Papierkorb tun, nie etwas für den Abfall. Es wird alles gelingen. Wunderbar, wenn ich das so sehe, wie das alles sein wird. Wie lange muss ich überlegen, bis ich ein Buch fertig habe, wenn wir wieder neu denken, Sätze korrigieren. Im Himmel wird das nicht mehr nötig sein. Da werden wir denken können in einer ganz anderen Weise. Und es wird ein Fest sein, sagt die Bibel. Als der verlorene Sohn zurückkam, da hieß es, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Im Himmel wird das fröhlich sein, nicht mehr aufhören. Es wird ewig andauern. Das ist der Himmel. Und dazu sind wir geladen. Wie kommen wir dorthin, an jenen Ort? Das ist die wichtigste Frage. Wie kommen wir in den Himmel? Eine Stiftsherrin hatte eine Idee gehabt. Eine reiche Frau, und sie hat gesagt, ich werde ein Armenhaus bauen für 12 Frauen. Und die werden dort verpflegt, kostenlos, alles, nicht wahr? Die dürfen dort schlafen, werden verpflegt, alles. Aber unter einer Bedingung, sie müssen jeden Tag eine Stunde für das Seelenheil beten. Für diese Stiftsherrin. Funktioniert das? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Vielleicht muss man 24 Frauen haben, 12 sind vielleicht zu wenig. 24 Beterinnen und nicht eine Stunde, naja, sagen wir 4 Stunden, 5 Stunden pro Tag. Das hilft vielleicht. Hilft's? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Was wir uns auch immer ausdenken, nichts wird uns helfen. Nichts wird uns in den Himmel bringen. Als einzig und allein die Tat des Herrn Jesus am Kreuz, das wird uns helfen. Das, was er für uns getan hat, das müssen wir annehmen, das müssen wir akzeptieren, das muss in unser Leben hineinkommen. Und wenn wir das akzeptieren, dann haben wir den Himmel. So geht das. Und nichts anderes. Keine andere Idee. Nichts wird uns helfen. Nichts, gar nichts. An keiner Stelle werden wir die Sünde los, als einzig und allein bei ihm. Da stellte mir nach einem Vortrag ein junger Mann eine Frage, und er hat das Evangelium zum ersten Mal gehört, offenbar. Er sagte, und das geht uns vielleicht auch so, er sagte, sagen Sie mal, das ist ja so kompliziert. Warum eigentlich, wenn Gott allmächtig ist und wenn er ewig ist, er kann doch einfach sagen, ich mache die Tore zum Himmel weit offen und ihr Menschen alle, kommt alle hinein, alle Menschen. Er ist doch allmächtig und Gott ist die Liebe, haben Sie doch gesagt, steht in der Bibel. Er ist die Liebe in Person. Nun, wenn er die Liebe ist und wenn er alle Macht hat, dann kann er doch sagen, kommt alle hinein. Auch hier in der Halle heute, alle Mann, so wie wir sind, kommt alle hinein in den Himmel. Gleich am Ausgang werden Zertifikate verteilt, Scheine zum Himmel. Geht das? Das geht nicht. Ich habe dem jungen Mann das so erklärt. Ich habe ihm gesagt, wenn wir unsere Welt ansehen, was ist das für eine Welt? Wir haben im vergangenen Jahrhundert, haben wir 2 Weltkriege gehabt mit Millionen und Abermillionen von Toten. Leid, Geschrei, alles ist gewesen. Mord bis zum geht nicht mehr. Das ist diese Welt. Wenn wir die Welt beschreiben wollten, ist eine Welt von Kriegen, von Hass, von Zank und Streit. Und wenn wir in die Familien hineinschauen, dann ist das ein Zank, ein Streit an so vielen Fällen. Ich las neulich, da hat eine Werbezeitung gemacht für eine Krankenversicherung, haben die geworben. Und die haben gesagt, haben sie für die Krankenversicherung geworben und haben gesagt, war ein Brautpaar abgebildet, an ihrem Hochzeitstag, da haben sie geschrieben, die durchschnittliche Ehe in der Bundesrepublik hält 10.400 Nächte. Aber unsere Versicherung ein Leben lang. Und da wird etwas von dem deutlich, wie viele Ehescheidungen es gibt in unserem Land, wie viel es kaputt ist. Und an den Arbeitsplätzen, wie viel Mobbing ist da, wie viel Hass, wie viel Zank und Streit. Das habe ich ihm erklärt. Ich sage, und was war die Ursache dafür? Eine einzige Sünde, eine, nicht 1000 Sünden. Es fing an mit einer einzigen Sünde bei Adam und Eva. Eine. Die eine Sünde hat alles zerstört, hat das ganze Leben, hat die ganze Welt zerstört. Eine Sünde. Und dann ist das eskaliert. Exponentiell ist das angestiegen, hat die ganze Menschheit erfasst. Die Sünde ist etwas so Schreckliches, dass alles zerstört wird, alles geht kaputt, es bleibt nichts mehr übrig. Die hat eine unvorstellbar zerstörerische Kraft. Das habe ich ihm so erklärt. Ich sage, nun stellen Sie sich Folgendes vor. Stellen Sie sich vor, Sie und ich, wir kommen jetzt in den Himmel. Was passiert dann? Da sagt er, das geht nicht lange gut. Dann ist der Himmel auch kaputt von unserer Sünde. Ich sage, sehen Sie, richtig erkannt, gut mitgedacht, das ist es. Wenn wir so in den Himmel kommen würden, dann ist der Himmel sofort kaputt. Die Sünde zerstört auch den Himmel. Da bleibt von dem Himmel nichts mehr übrig. Und da hat Gott gesagt, das mache ich nicht. Der Himmel bleibt Himmel in Ewigkeit. Es bleibt ein Ort der Liebe und der Freude. Es bleibt ein Ort ohne Krankheit, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne alles. Und darum lasse ich die Sünde nicht hinein. Aber ich tue alles, um die Sünde zu beseitigen. Und koste es das Leben meines Sohnes. Das hat er wahrgemacht. Und darum schickte er Jesus ans Kreuz. Und darum hat er bezahlt jeden Letzten für jede Sünde, zu der wir Menschen überhaupt nur fähig sind. Und hat gesagt, ich bezahle, ich liebe euch grenzenlos, ich bezahle alles. Und er hat's getan. Er war am Kreuz und hat bezahlt. Jetzt können wir kommen. Darum lädt er uns ein und sagt, nun dürft ihr kommen. Ich habe bezahlt für euch. Jetzt ist das Tor des Himmels offen. Aber nicht anders, als dass ihr die Sünde bekennt, mit eurer Last kommt und sie mir abgebt. Und jeder, der kommt, dem wird vergeben. Jeder. Egal, was wir gemacht haben. Ich staune, wie das geht. Der eine Schächer am Kreuz, in letzter Sekunde, bevor der zur Ewigkeit rübergeht, sagt der Herr, denke doch auch an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der hat es noch verstanden. Und Jesus sagt, heute noch bist du mit mir im Paradies sein. Heute noch. Dir ist alles geschenkt. Ich vergebe dir alles. Auch deinen Mord oder was du alles getan hast. Das ist die Gnade Gottes. Die ist unvorstellbar groß. Aber wir müssen zu Jesus kommen, zu ihm. Wenn wir das tun, dann sind wir frei. Können wir uns vorstellen, wie reich wir werden an einem Abend, an einem einzigen Abend, wenn wir zu Jesus kommen? Wir gewinnen den ganzen Himmel, weil er uns alles vergibt und er uns das Tor zum Himmel öffnet. Und ich staune, wenn ich die Bibel lese, das geht an einem Tag. Ich muss nicht 20 Predigten hören. Ich muss nicht 7-mal die Bibel durchgelesen haben, sondern ich muss an dem Tag, wo ich es gehört habe, diese Botschaft, und wo ich Ja sage, dann gilt das. All die Beispiele der Bibel zeigen mir das. Der Zachäus war ein Gauner, ein Obergauner, würde ich sagen, der da am Zoll saß und die Leute betrogen hat nach Strich und Faden. Der kommt mit Jesus in Berührung. Der wollte ja gar nicht zu ihm kommen. Der saß da auf dem Baum, war neugierig und wollte sehen, wer ist dieser Jesus. Und da kommt Jesus auf ihn zu und sagt, komm mal runter von deinem Baum, ich muss dir das erklären, was eigentlich das Leben ist. Und hat ihm erklärt, wie viel Sünde in seinem Leben ist. Und der Zachäus begreift das. Ich kann mir vorstellen, vielleicht an einem Nachmittag bei seiner Frau zu Hause, die haben Tee getrunken, ein bisschen Gebäck dazu vielleicht. Und da haben die gesprochen miteinander. Da hat er ihm das erklärt, der Jesus. Und er sagt, ja, ich komme. Und aus eigenem Entschluss sagt er, wo ich betrogen habe, gebe ich vierfach zurück. Da fand er an jenem Tag das ewige Leben. Und der Jesus sagt, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Hat er sich lange darauf vorbereitet? Ja, überhaupt nicht. Der saß auf dem Maulbeerbaum, das war ein neugieriger Bursche. An einem Tag fand er zum Himmel. Das ist die Botschaft, die der Jesus uns sagt, an einem Tag ist das möglich. Oder denken wir an den Kämmerer aus dem Mohrenland, den Finanzminister da, der eine weite Reise gemacht hat und in Jerusalem unter den frommen Leuten da nicht das Heil findet. Aber dann in der Wüste, als er anfängt zu lesen, da kommt der Philippus dazu und erklärt ihm das. Dort in der Wüste, vielleicht in der Mittagshitze, wann immer das auch gewesen ist, der erklärt ihm das und er sagt, das ist es. Ich glaube das. Er ließ sich taufen auf den Namen Jesu. Wie lange hat er gebraucht? Naja, vielleicht eine Stunde hat er ihm das erklärt. Dann war die Sache klar. Und das geht. An einem einzigen Tag können wir das hören. Und das ist die Botschaft auch für uns. Wir hören das heute Abend, vielleicht das erste Mal. Vielleicht zum ersten Mal diesen Ruf. Und wir dürfen kommen, so wie wir sind. Unvorbereitet, alles, spielt gar keine Rolle. Und wir können dem Herrn Jesus sagen, wer wir sind, und bitten ihn wie der Schächer, gedenke an mich auch. Nimm mich an, wie ich bin. Und der Jesus, was wird er sagen? Ja. Ich vergebe dir alles. Ich möchte, dass du mit mir im Himmel bist. Ich möchte, dass du eine ganze Ewigkeit bei mir bist. Du bist zu schade für die Hölle. Du bist für den Himmel geplant. Und ich habe alles daran gesetzt, dass du in den Himmel kommst. Wie wird unsere Antwort sein? Und da hat der Jesus uns die Freiheit gegeben. Ich staune selbst darüber, dass er uns einen so großen Freiheitsradius einräumt, dass wir diese Entscheidung haben. Dass wir Ja sagen können, auch Nein sagen können. Aber wir dürfen Ja sagen. Und das ist die Botschaft, die uns heute gilt. Wir dürfen heute Ja sagen und zu diesem Jesus kommen, der Schöpfer ist, der alles gemacht hat und der am Kreuz war und uns einlädt und sagt, ich habe für dich das Tor des Himmels geöffnet. Nun komm und gehe ein. Wenn du heute zu Bett gehst, kannst du einschlafen als ein Kind Gottes und kannst sagen, ich habe heute Abend durch meine Entscheidung, durch den Ruf, den der Jesus mir gegeben hat, habe ich das ewige Leben gewonnen. Das ist möglich heute. Welch eine Botschaft. Da kann man doch nur hingehen und sagen, ja, ich komme mit fliegenden Fahnen. Wie uns viele Beispiele der Bibel zeigen. Und auch dieser junge Mann, der diese Frage hatte, wo sagte, jetzt habe ich es verstanden. Und er kam und machte das fest an der Person Jesu. Und er weiß, er ist gerettet. Und das soll auch uns gelten. Und darum lade ich ein, dass wir heute diese Entscheidung treffen. Heute, wo der Jesus uns ruft, wo er uns ganz persönlich meint, komm, mach es fest. Wir wollen ihm dafür danken, dass er uns so persönlich einlädt und wir wollen ihm im Gebet dafür danken.